Hallo Mari.
Hallo Devasito, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview machen. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Es ist ungefähr ein Jahr her, wo ich dich die Gelegenheit hatte, dich zu interviewen. In dem Jahr ist bestimmt äußerlich viel passiert, aber mich würde interessieren, was ist innerlich passiert? Manche Menschen sprechen ja von einem Vertiefen, was immer stattfindet, oder wie erlebst du das?
Ich erlebe jeden Tag als Wandel und als völlig neuen Tag, wo ich aufmache und mich frage, wo bin ich gerade oder wer bin ich? Und dieser Wandel ist somit nicht auf ein Jahr beschränkt oder in keiner Zeiteinheit zu messen. Geschieht eigentlich immer und dieses fortwährende Wachstum ist sehr überraschend. Immer neue Ebenen, neue Möglichkeiten, Bewusstseinsspektren, die sich da zeigen und die wir einnehmen dürfen. Ich erlebe die Zeit als geradezu einladend für diesen Wandel und diesen Wachstum.
Wachstum, da habe ich dann direkt die Vorstellung, da ist irgendwas, was wachsen könnte. Also, wie würdest du es genauer beschreiben?
Ich glaube, dass wir uns ausdehnen und dass es unser inneres Anliegen ist, diese Ausdehnung, dieses Wachstum. So wie das ganze Universum sich ausdehnt oder ausdehnen möchte. Und wir sind Teil davon. Auch wir möchten wachsen und größere Dimensionen einnehmen oder verstehen und lernen, so erfahre ich das Menschsein aus dieser Perspektive, aber auch aus anderen Perspektiven nehme ich diesen Wunsch nach Wachstum wahr. Jede Pflanze möchte wachsen, jeder Baum. Alles möchte sich ausdehnen. Es ist ein natürlicher Prozess, denke ich.
Ist das ein Ausdehnen, so dass wir mehr den Raum einnehmen, der alles ist, wo drin alles erscheint?
Ja, ich denke, das ist genau das. Dieses Verstehen von nichts und alles und das in uns erscheinen zu lassen. Wenn wir immer wieder in dieses Nichts eintauchen, fällt es uns leichter, auch alles zu sein. Und diese Ambivalenz und dieses Nichts, das alles in sich trägt, sein zu können. Wenn wir uns festhalten an einer gewissen Form, an einem Ausdrucksmoment oder an dem, was wir unser Ich nennen, können wir niemals alles sein. Wir werden dann in das Nichtsein katapultiert. Das bedeutet, dass wir das, was wir aus diesem Festhalten heraus erschaffen wollten, verlieren werden. Wenn wir in diesem Fluss von Nichts und Allem sind, geschieht dieses Wachstum in einer sehr homogenen, leichten Art und Weise.
Hat es damit zu tun, dass Identifikationen wegfallen?
Ja, dass es da ein Ich gibt, das etwas erreichen, besitzen, behalten möchte, erlangen und dass es da etwas Festes gibt. All diese Illusionen sind störend für das eigentliche Bewusstsein. Sind Verengungen, die das Wachstum behindern können.
Und es gibt eigentlich nichts Festes. Das sind einfach Gedanken, die immer wieder auftauchen und da ist eben der Gedanke ich und ich habe diese Empfindung oder ich denke das, das ist mein Körper. Diese Gedanken tauchen auf.
Ich denke, das sind Konditionierungen. Veraltete Lernprogramme, die uns einengen, wenn wir unsere Kinder in einen größeren Raum bereits mit diesem wahren ewigen Sein wieder vertraut machen, in dem sie ja noch sind, und sie unterstützen, das wirklich auch weiterhin zu sein. Geschehen diese Täuschungen weitaus weniger oder gar nicht?
Wenn du mit Menschen zusammen bist, fällt dir auf, ob das ein Mensch ist, der dir gegenüber sitzt oder steht oder mit dem du irgendwie Kontakt hast, ob der sehr überzeugt ist davon, dass er die Person ist, oder andernfalls, wenn da ein Mensch ist, wo einfach weniger Ich-Energie ist, mehr Mitfließen und so. Macht das für dich einen Unterschied?
Deutlich. Wenn wir uns begegnen können auf der Ebene, wo wir alle nichts oder alles sind, dann fließt das. Wir sind auf einer Ebene, wo wir eins sind. Wir können in Höhen aufsteigen und uns wunderbar unterhalten, verständigen, befruchten mit unseren Inspirationen. Wenn wir immer wieder in diesen Kontrollraum zurückfallen, sind das Schranken, sind das Grenzen, wo die Energie, die sich ausdehnen möchte, zurückgeworfen wird, Widerstände. Entweder in uns selbst oder in dem Gegenüber.
Gibt es immer einen klaren Moment, wo Identifikation wegfällt und klares Sehen da ist? Oder ist das ganz unterschiedlich, manchmal ein Prozess, der so mehr, vielleicht sogar gar nicht so bewusst abläuft? Kannst du was über den Moment der Wegfall der Identifikation sagen?
Ich denke, das ist eine Kontinuität, ein Prozess. Natürlich haben viele von uns diese großen Erfahrungen von plötzlichem Erwachen machen dürfen. Und das ist sehr, sehr schön. Wir leben dann Jahre danach noch in diesem Echo von diesem einen Moment. Aber dieser Prozess, das auch weiterhin zu leben, durch alle Bereiche unseres Lebens hindurch aufrechterhalten zu können, ist wie ein Training. Auch wenn wir eine Steuererklärung machen oder Auto fahren oder in einem Supermarkt sind, ist das auch ein Bereich, in den wir Licht hineinbringen sollten, meditieren sollten und uns nicht abgeschnitten fühlen sollten von diesem wirklich großen Ereignis, Ewigkeit zu sein und Glückseligkeit zu leben. Und somit denke ich, ist es sowohl ein Moment, in dem sich das volle Bewusstsein entfalten kann, und dann entscheidet jeder Moment des Erlebten, das beizubehalten. Wir bekommen eine Gnade, die Gnade des Erwachens, der Größe, des Wegfalls von Schleiern, von Illusionen, von Trennung, und wir sind aufgefordert, das beizubehalten. Jede Form von Feindseligkeit niederzulegen, jede Form von Angst, von Abgrenzung, von Ausgrenzung, von Urteilen. Das ist ein Training, weil die Gesellschaft, in der wir leben, uns jeden Tag etwas anderes vorspielen möchte. Wir sind aufgerufen, in diesem Ganzen zu bleiben. So empfinde ich das.
Muss praktisch die Ich-Konditionierung gegenkonditioniert werden.
Wunderbar ausgedrückt. Ja. Gelockert werden, aufgelöst. ist durchdrungen, transzendiert. Neue Erfahrungen, die größer sind, dürfen dieses, was wir ich nennen, durchdringen, trösten, erlösen. Ich glaube nicht an Ausgrenzung und an Verurteilung, nicht mal der unseres Ichs, weil wir es dann noch stärker machen, weil wir es dann diskriminieren, und alles Diskriminierte möchte auch integriert sein, Liebe erfahren. Nur dann kann es wieder Harmonie sein, kann es wieder eingehen in dieses Ganze. Alles Abgegrenzte bleibt stehen in einer abgegrenzten, erschütterten Form, weil es nicht unserer Natur entspricht, etwas auszugrenzen. Auf anderen Ebenen sind wir alle eins, wir sind nur Liebe. Und immer wenn wir dieses Gefühl leben und zulassen, transzendieren wir auch dieses Ich.
Aber da ist niemand, der das tun könnte, oder?
Wir können die Impulse geben. Ich glaube, dass diese ganze Auflösung von Gedankenkraft uns hier in diesem täglichen Leben eher schwer fällt. Wir brauchen, wie es oft genannt wird, diesen Working Mind. Wir brauchen etwas, womit wir die Welt, wie sie erscheint, bedienen. Womit wir reisen oder Bücher schreiben, den Computer bedienen, all diese Dinge. Und dieser Working Mind ist ein guter Diener, der uns hilft zu bestehen oder uns zu ernähren, mit uns mitzuteilen, in der Gesellschaft zu leben. Und der Moment, wo er sich einmischen möchte in andere Bereiche, ist das, wo wir ihn bitten, es ist gut, ich danke dir für deinen Dienst. Das ist deine Aufgabe. Und da ist dein Bereich. Und dann ist es Frieden.
Das heißt also, nicht funktionellen Gedanken nicht so viel Aufmerksamkeit oder möglichst wenig Aufmerksamkeit schenken.
Sie durchleuchten, verstehen, woher sie kommen wollen und einhüllen in Liebe. Ich glaube, dass dieses ewige Bewusstsein auch eine Empfindung ist, ein Gedanke, ein Gefühl, ein Ausdruck und auch Worte, aber nicht diese eingegrenzten Worte, eine andere Form der Mitteilung. Ein Aufzeigen ohne Verletztheit. Die Größe entfaltet sich für jeden von uns natürlich auf andere Art und Weise. Und jeder, der diesem Auftrag folgt, das in die Welt zu tragen, was wir Erwachtsein oder Durchleuchtung, Erleuchtung nennen, nimmt einen ganz spezifischen Part ein, um das zu tun. Und jeder dieser Parts ist sehr wichtig und ergänzt sich zum großen Ganzen, zu dieser Einheit. Und möglicherweise ist es mein Part, noch etwas zu formulieren oder ausdrücken zu können. Natürlich gibt es da die Sehnsucht, einfach nicht mehr zu sprechen, sich vollkommen zurückzuziehen, ohne Worte zu leben, ohne Tun. Es ist eher ein Dienst, da zu bleiben und diesen Platz einzunehmen und teilhaben zu lassen, den die dieses möchten. mit ihm diesen Raum zu teilen, der Bewusstwerdung.
Wodurch entsteht die unterschiedliche Ausrichtung von Menschen? Also es gibt Menschen, die sind eben, ich sage jetzt mal grob, spirituell ausgerichtet, die in die Richtung gehen, wie du es jetzt beschrieben hast. Es gibt aber auch Menschen, die wollen einfach nur Geschäfte machen und reich werden. Ist das Konditionierung? Ist das Spiel des Lebens? Ist das einfach ohne Sinn und Verstand, wie das verteilt ist bei den Menschen?
Ich glaube, dass es darum geht, Reinheit zu üben. Und natürlich möchten sich Muster der Anhaftung auch in die Spiritualität einmischen. Das ist dann der Moment, wo wir sagen könnten, der Working Mind ist für diese Bereiche gut, damit die Menschen mich finden oder ich diene oder ich in dieser Gesellschaft existieren kann, aber nicht für die Bereiche, die die eigentliche Vision sind oder die eigentliche Verklärung, Vertiefung, die Gnade. Dieses Einmischen in die Spiritualität von Bereichen des Ichs empfinde ich als sehr schmerzhaft und trügerisch. Es ist sehr schön erklärt im Buddhismus, wo wir uns schulen, in all unseren Emotionen und Verhaltensweisen Durchleuchtung zu erfinden und sehr genau trainieren, diese Beobachtung. Ist das, was meine Intention ist, rein und klar und voll? Das ist für mich Spiritualität. Das ist für mich mitteilenswert.
Wodurch entsteht Reinheit? Auch durch Katharsis?
Zum Beispiel, wenn man das möchte. Ich glaube, dass wir alle individuelle Wege gehen müssen, weil wir individuelle Wesen oder individuelle Seelen sind, die zusammengefügt dieses große, ganze Ewige ergeben. Aber jeder Weg ist einzigartig und Reinheit kann sich einfach ergießen oder eine natürliche Form sein, oder wir müssen uns daran erinnern, durch ein Üben, durch eine Form von Entsagung, Training, zumindest für eine gewisse Zeit, indem wir belastende Muster durchdringen. Prinzipiell glaube ich, dass sich alles einfach ergibt und dass Zwang nicht mehr unserer Zeit entspricht. Ich glaube an diesen Fluss in uns, dass wenn wir uns dieser Vision des Ewigen hingeben, wir da hingeführt werden, durch uns, dass diese innere Stimme uns dahin führt. Reinheit bedeutet, dann diesem natürlichen Prozess zu folgen. Nicht mehr dieser Zwang. Das ist auch etwas Ichhaftes, oder kann es zumindest sein, weil es etwas ausgrenzt, weil wir uns in etwas hineinpressen. Wenn wir wirklich erweckt sind, folgen wir automatisch diesem lichtvollen Weg. Es geht gar nicht mehr anders. Es ist unsere tiefe Liebe, unser Licht, unsere Leidenschaft, genau das zu tun. Jeder Moment ist dann so. Wir müssen nicht einmal darüber nachdenken. Wir können gar nicht darüber nachdenken.
Und die Gesellschaft mit Menschen, also in der Präsenz von Menschen oder von einem Menschen zu sein, der so ausgerichtet ist, ist hilfreich.
Ja, weil wir Energie sind. Und Energie ausstrahlen. Und wenn wir in der Gegenwart von Menschen sind, die großartige Energie ausstrahlen, die befreiend und heilend auf uns wirkt, berührt das unseren Energieraum. Wir gehen in Interaktion mit dieser Energie. Wir fühlen uns anders. Jeder Mensch macht diese Erfahrung nach einem Gespräch mit jemandem, sich entweder aufgefüllt und inspiriert, gelöst und befreit zu fühlen oder belastet, ausgelaugt. Wir tauschen Energien aus, nicht nur Worte oder Hülsen. Wir sind komplexe Energiestrukturen, die interagieren.
Und wenn eine bestimmte Resonanz zwischen den Menschen ist, dann läuft das umso intensiver ab.
Mehr Energieräume können sich miteinander austauschen, weil sie ähnlich schwingen. Weil diese Abstoßungsprozesse diesen Austausch natürlich nicht zulassen würden. Widerstand gegen Widerstand ist natürlich kein Austausch, sondern bestätigt nur, dass etwas nicht fließt.
Wie merkt man, dass man mit jemandem in Resonanz ist?
Durch diese Erfahrung von Ausdehnung. In gewisser Weise fühlt es sich an, als wäre man dann eine Kraft. Eine Vision, ein Sein, es fühlt sich gut an. Wir fühlen uns größer, stärker, verstanden, geborgen. All diese wunderbaren Aspekte, diese himmlischen Aspekte werden dann wahr.
Die himmlischen Aspekte, diese Kräfte, es gibt Menschen, die geben dem eine Form, zum Beispiel Engel. Auf deiner Homepage taucht das Wort auch auf. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was du darunter verstehst.
Ich danke dir für diese Frage. Es hat mich sehr viel Mut gekostet, über diese Energien zu sprechen. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das tun zu können. Ich halte zunächst einmal Engel auch für Energien. Wir nennen sie so und haben eine bestimmte Vorstellung von einem geflügelten Menschenwesen. Aber es sind Energieräume mit unglaublicher, gewaltiger Kraft und unglaublicher Liebe, die uns überströmen können. Es sind einfach wie farbige Energiewellen. Und dadurch, dass sie eine Struktur oder einen Raum kreieren, nennen wir sie Wesen. Und Engel, in allen Kulturen gibt es ähnliche Beschreibungen von diesen Wesen. Und meine Erfahrung mit Engeln ist einfach wunderschön, ist glorreich, ist Grazie, Gnade. Es gab einen Moment, da ist mir das begegnet. Es begegnet mir natürlich jeden Tag, aber so bewusst und so geformt, was wir Engel nennen. Und sprach mit mir. Ich war in einer Zeit meines Lebens, wo ich unter allen Umständen ernstgenommene Künstlerin sein wollte. Und dieser Engel sprach mich an, erzeugte Bilder in meinem Kopf, dass ich wusste, aha, jetzt spricht ein Engel mit mir. Er schien so plastisch, wie du vor mir sitzt. Gab sich diese Form in dem Sinne vielleicht zu verstehen, als erzeugte er sie in meinem Gehirn, dieses Bild. Und erklärte mir mein Verhalten und dass ich es begreife, dieses Leben mit dem Willen formen zu wollen. Und dass ich daran zerbrechen würde, wenn ich diesen Weg weitergehe, in dieser Art und Weise. Und seine Worte waren nicht nur Worte, sondern auch Wellenschwingungen, die etwas auslösten, was mein Herz zutiefst berührte. Ich brauchte dann nicht 10 Jahre oder mehr, um überhaupt darüber sprechen zu können. Ich nahm es ganz tief in mein Herz und mein Anliegen, normal zu sein, war für mich sehr wichtig. Aber es blätterte immer mehr von mir ab. Ich konnte meine wahre Identität von mir selbst nicht mehr verleugnen. Und allmählich fielen diese absurden Schleier, die wir diese Realität oder diesen kollektiven Realitätsraum nennen, immer mehr. Und natürlich sehe ich überall diese Wesen. Mittlerweile ist es einfach wie durchleuchtet, dieser Raum. Ich denke, dass wir hier auf der Erde mit vielen Wesen leben, die wir natürlich mit unserem normalen, geschulten Auge sehen, wie Pflanzen, Tiere, Menschen, Insekten, alle Wesen um uns herum, aber auch mit Wesen, die eher aus Energie bestehen. Teilen wir diesen Lebensraum. Unser Sehen besteht aus sehr vielen kleinen Mosaik-Informationen, die sich erst im Gehirn zu einem Bild formen. Und das, was wir als den gesehenen Raum beschreiben, entspricht somit unserem Gehirn, unserem Denken, entspricht dem, was wir glauben zu sehen, was unsere Gesellschaft uns lehrt, wie dieser Raum aussehen mag. Es ist sehr interessant, wenn wir uns mit Quantenphysik oder auch mit den neuesten Forschungen in den Medizin oder in dem genetischen Raum auseinandersetzen. Auch das bedeutet Erweiterung. Auch da fallen die Schleier. Die Naturwissenschaft und die Spiritualität waren sich noch nie so nah wie jetzt. Ich denke, dass diese Wesen, die wir Engel nennen, überall um uns herum sind. Und wenn wir uns ihnen zuwenden, geschieht etwas. Aber sie erreichen uns nur über unsere Erlaubnis, über unsere Zuwendung. Wir haben hier den freien Willen als Geschenk bekommen. Wir können tun, was wir möchten. Wir können unser Ich leben oder unsere Ewigkeit ausdrücken, einladen oder ausladen. Und wenn wir dieses tun, geschieht etwas Magisches, etwas Großes. Es ist plötzlich so, als wären wir mit einem Mysterium, einem Quantenraum aus Einheit verbunden, wo Energie zu Energie überspringt und plötzlich ganz große Wege für uns aufgehen, wo wir ganz und gar Möglichkeiten, Grenzungen fallen, Wunder geschehen, weil es nicht starr ist, weil wir uns von diesem Erwartungsraum des Erreichens oder Nichts-Erreichen gelöst haben. Somit finde ich das, was wir Engel nennen, ein großartiges Mysterium und keineswegs verstaubt oder zugehörig zu einer bestimmten Form von esoterischer Idee, sondern es ist omnipräsent, immer da, nicht überromantisch und verkitscht. Ganz im Gegenteil, es sind gewaltige Energien, die den universellen Raum beleben und unterstützen. Die indische Kultur besagt, dass der Ganges nur durch die Devas, wie sie sie nennen, dieser Engel oder Naturengel, die Möglichkeit hat, so rein und so heilig und klar zu bleiben, weil sie immer wieder mit dieser Energie der Reinheit oder der Liebe diesen Fluss aufladen. Wir finden diese Weisheiten in allen möglichen spirituellen Formen und Kulturen. Und es ist etwas sehr Großes darin, sich dem zu öffnen.
Und die sind vorhanden, die sind immer vorhanden, auch wenn wir nicht dafür offen sind und sie nicht wahrnehmen.
Ja. Dann gewähren sie einfach unsere Idee der Nichtwahrnehmung. In tiefer Liebe und Geduldigkeit. Ich habe sehr viele Menschen, die mir von ihren Nahtoderlebnissen berichteten. Unvorstellbare Dinge geschehen da, wenn wir diesen Schleier beinahe ganz durchschreiten. Wenn wir dieses Körperkleid beinahe ganz ablegen, dann sehen die Menschen, sie sehen ihre Engel, sie sehen durch die Welten, sie sehen ihre Lebens- oder Seelenaufgaben. Und ihr Leben verändert sich da oft vollkommen danach. Das gibt mir einen Mut und eine Bestätigung, dass wir alle damit eins sein können. Dass es nur unsere Entscheidung der Wahrnehmung ist.
Sind Elfen Wesen, die dann der Natur noch näher stehen, oder?
Auch die sind da. Ich gehe an den See und dieses Mysterium von Leben umspringt mich. Und sie geben sich immer die Form, die wir aus unserer Kultur kennen. Wäre ich in Tibet aufgewachsen, hätten sie eine andere Form. Es ist pure Energie. Und keineswegs veraltet oder verkitscht oder eingegrenzt. Wir würden uns dieses Mysterium nehmen, wenn wir es dazu abstempeln würden. Es ist einfach großartig. Alles ist belebt. Wenn wir uns aus diesem Raum der reinen Rationalität in einen Raum des Sehens mit dem Herzens, wie der kleine Prinz es ausdrückt, bewegen, beginnt es, sich zu manifestieren. Und wir sind auf der Ebene, wo wir mit diesen Wesen kommunizieren können. Wo wir Wunder kreieren können. Wenn wir Angst davor haben oder das nicht möchten, wird es natürlich nicht geschehen. Wenn wir Zweifel haben, wird es nicht geschehen. Es ist so, als bleibt dann dieser Film der Unberührtheit zwischen dieser Welt und unserer Welt. Es ist ein Mysterium. Unser Unterbewusstsein ist ein Mysterium. Unsere Träume sind ein Mysterium. Und wir tun die ganze Zeit so, als ob das, was wir als konditionierten Raum zur Realität erklärt haben, das Einzige ist. Ich kann das keineswegs bestätigen. Ich kenne viele Menschen, die irgendwann in ihrer Kindheit beschlossen, ich werde jetzt normal. Ich versuche, einen Weg zu gehen und mich so zu verhalten, wie hier anscheinend alle sind, um in diese Form hineinzupassen. Und wir nehmen uns damit große Fähigkeiten, unsere großen Begabungen und Talente verkümmern. Auf der anderen Seite, und jetzt empfinde ich, dass die Kinder, sehr viele Kinder, die gerade geboren sind, sich dieses nicht mehr nehmen lassen. Sie ändern sich an letzte Leben, sie machen keinen Hehl daraus, dass sie die anderen Welten sehen und das, was sie wissen. Die Eltern sind aufgeschlossen. Die Schulen werden immer moderater und aufgeschlossener. Und das ist wunderschön. Wir bewegen uns kollektiv in eine neue Zeit, dass das geschehen kann.
Meine Einstellung zum Leben war eigentlich immer schon, das Leben ist großzügig und gibt eigentlich viel mehr, als wir sogar annehmen können. Aber es gibt eben Menschen, die sind so, die sind in einer bestimmten äußeren Situation, vielleicht von Not oder Arbeitslosigkeit, und es sieht alles so eingeschränkt aus und so klein. Und ja, hast du für diese Menschen eine Botschaft?
Ja, wir alle können das Große, was in uns steckt, herausholen und es leben. Es gibt so wunderbare Wegweiser dafür. Wir sind aufgerufen, diesen inneren Raum in uns zu erwecken und den Mut, das zu sein, was wir sind. Aus diesem Grund sind wir in diesem Körper. Gestern las ich eine unglaubliche Biografie von einer Richterin aus USA, die mit 4 Jahren eine furchtbare Diagnose bekam und sich selbst Insulin spritzen musste mit 4 Jahren. Oder 7 Jahren, ich erinnere mich nicht ganz genau. Und in der Bronx aufwuchs, unter den schwersten Bedingungen. Und so sehr für sich beschlossen hatte, ich kreiere etwas Großes, ich gehe meinen Weg. Und das dann geschafft hat. Es ist wunderbar, Biografien zu lesen von Menschen, die diese Kraft in sich kreiert haben. Es macht uns allen Mut. Wir alle haben unvorstellbare Möglichkeiten in uns. Wenn wir diesen Seelenraum in uns erreichen, sind wir wie in einem Quantenfeld von Möglichkeiten. Wenn wir in diesem Ich-Raum bleiben, der Anhaftung, der Angst und der Verneinung, nein, es gibt keine anderen Wesen, oder das ist mir unheimlich oder viel zu esoterisch, werden wir das nicht berühren können. Befreien wir auch die Spiritualität von all diesen verkrusteten Informationen. Ich glaube, dass wir all diese großen Fähigkeiten haben. Dass es um dieses Erwecken geht, um diesen Glauben daran, um uns selbst die Möglichkeiten zu geben. Bei den Menschen, die ich begleiten darf, und Kursen, Retreats und Gesprächen, Es ist einfach ein Wunderwerk, was ich beobachte. Schicht für Schicht von einem grauen Mantel fällt ein wunderbares Leben offenbart sich. Selbst wenn dann nochmal ein Echo von Anstrengung kommt oder Angst, es ist wie eine Entpuppung, ein Erwachen zu dem Schmetterling.
Wobei Größe ja nicht heißt, dass es so nach außen Größe sein muss, sondern es kann ja in der einfachsten Tätigkeit Erfüllung gefunden werden und Göttlichkeit sein.
Ne? Das sehe ich auch so. Wir können alles mit einer unvorstellbaren Größe kreieren. Wir aufgerufen sind, Brote zu backen, Töpfe zu formen. All das darf transzendiert geschehen und mit einer unvorstellbaren Großartigkeit. Es gibt eine Rede von Martin Luther King über einen Straßenfeger, der mir in dieser Rede den Mut macht, die Straße zu fegen, dass den Menschen nur beim Anblick seiner Tätigkeiten Großes widerfahren wird. Die Straße zu fegen, dass sich selbst Jahrzehnte danach die Menschen daran noch erinnern. Wenn wir uns diese innere Intention geben, etwas ganz und gar zu tun, mit Liebe, mit Hingabe, mit Glückseligkeit, geschieht etwas. Wir sind dann in einem anderen Raum. Und die Menschen um uns herum, die nehmen wir mit in ein Portal. Wenn wir hingegen dieses innere Jammern kreieren, sind wir abgeschnitten. Wir erschaffen uns in Wahrhaftigkeit ein bemitleidenswertes Leben.
Hingabe heißt, die Situation total zu akzeptieren und die ganze Aufmerksamkeit da reinzugeben.
Ja, Hingabe ist wie ein Fließen. Alles, was wir sind, uns hinzugeben in tiefstem Vertrauen, dass Großartiges geschehen wird, dass wir unseren Weg finden, dass sich unsere Seele in etwas Großes, in einen Ozean aus Glückseligkeit ergießt. Und dass wir das Tag für Tag wieder neu beleben und immer größer werden lassen. Es ist eher ein Zustand als eine Entscheidung. Aber wir können uns diesen inneren Auftrag geben, in diesen Zustand hineinzugehen. Wir werden dann den Weg dahin finden.
Mündet Hingabe anderen Menschen gegenüber immer in Dienen?
Ja, ich glaube, dass alles dient. Und wir entscheiden, was und wem wir dienen möchten. Wir können der Liebe, dem Licht, der Glückseligkeit, der Erleuchtung dienen, in uns selbst und den anderen Menschen. Oder der Trauer, dem Schatten, der Anhaftung, dem Schmerz und des Ich-Verhaftens. Wir entscheiden das. Welchem Paar diene ich?
Aber die Menschen sind unterschiedlich, ne? Es gibt Menschen, für die es dienen was ganz Natürliches, und dann gibt es aber auch wieder welche, die haben einfach eine andere, ich weiß nicht, vielleicht auch eine andere Aufgabe, oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, dass wir immer dienen, auch natürlich die auch die Menschen dienen, denen das nicht bewusst ist, die sich vielleicht sogar dagegen sträuben und sagen, nein, ich möchte nicht dienen, ich möchte Dasein, ich möchte leisten. Wir dienen dann dem, was wir nicht bedienen möchten. Wir dienen immer, wenn wir dieses Enge erzeugen, dienen wir der Enge. Wir dienen dann den Egos, dass sie wachsen. Wir können über Liebe lernen oder über Angst und Schatten und über Schmerz. Es ist unsere Entscheidung.
Findest du dein Leben dann auch als Dienen?
Absolut. Jeden Moment.
Du hast eben schon mal Nahtoderlebnisse oder Menschen erwähnt, die durch Nahtoderlebnisse durchgegangen sind. Manche sagen ja, dass der Wegfall der Identifikation, das Erwachen, auch eine Art Tod ist. Würdest du das auch so sehen, oder?
Ja, es ist der Tod der alten Identifizierung, der Begrenzung. Der Tod des Ichs, des engen Raums, wie ein alter Panzer, der abfällt. Ich denke, dass Tod ein positiver Begriff ist. Es ist eine Geburt in ein neues Leben. Und die Menschen, die Nahtoderlebnisse durchschritten sind, dürfen sich neu sehen. Ihr Bewusstsein hat. Sie wissen, dass dieser Tod nicht mehr so existiert, niemals existiert hat. In meinem Leben war ich dem Tode sehr, sehr viele Male so nahe. Und hatte außerordentliche Nahtoderfahrungen. Ich bin sehr dankbar dafür. Auch wenn die Momente dahin manchmal unbequem waren. Es hat mir geholfen, zu erfahren, wie es ist, wenn wir sterben. Und meine Erfahrung ist, es ist fantastisch. Es gibt keinen Schmerz. Der Schmerz ist der Kampf, noch am Leben zu bleiben, diesen Körper zu bedienen, zu bewahren. Und das ist etwas ganz Natürliches. Natürlich wollen wir den Körper erhalten. Jedes Lebewesen möchte das. Es ist ein Instinkt. Aber dann gehen wir aus dem Körper und kein Schmerz ist da. Wir nehmen eine vollkommen andere Perspektive ein. Wir sehen uns aus einer anderen Perspektive, wie unser Körper vielleicht gerade da liegt und stirbt. Und wir empfinden nur Liebe und Mitgefühl mit allen Wesen. Wir werden abgeholt von etwas Größerem. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur ein Verwandeln, eine Wandlung.
Ich meine, dass Osho damals erwähnt hat, dass der Tod auch immer eine Chance ist zum Aufwachen. Also dass es Menschen gibt, die wachen auf und die leben dann noch, dass es aber auch Menschen gibt, die im Sterben quasi ein Erwachen erleben, sodass sie nicht mehr zurückkommen. Mhm. Kannst du das teilen?
Ich denke, dass wenn wir diesen großen Raum sehen, gerne dort bleiben möchten. Es ist unsere eigentliche Heimat, unser eigentliches Leben. Die Nuance hier in diesem Körper zu leben, ist ein kleiner Moment, eine ganz kleine Perspektive von uns selbst, die oft sehr anstrengend ist, aber nicht unsere wahre Natur ist und dem entspricht, was wir leben möchten, weil wir hier etwas sehr Enges erschaffen haben. Wenn wir diese Weite fühlen, diese unvorstellbare Größe, Liebe, dieses Innere nach Hause kommen, so wie der Tod sich für mich ausgedrückt hat, möchten wir natürlich gerne dort sein. Oft sagen uns dann Wesen, es ist noch nicht die Zeit, du musst noch einmal zurück. Du möchtest etwas tun dort in diesem Körper. Und dann sind wir wieder da. Mit einer erweiterten Perspektive. Wir bekommen auch die Kraft, das zu tun. Ich empfinde das sehr gnadenvoll und sehr sinnerfüllt, warum wir diesen Körper hier bewohnen. Wir möchten uns gegenseitig helfen, uns daran erinnern, wer wir sind und die Erde anheben, das Leben auf der Erde wieder zu etwas Besserem, Schöneren zu machen. Den Hunger der Menschen stillen, sowohl den physischen, den geistigen wie auch den seelischen Hunger. Die Erde wieder zu einem gewaltfreien Ort zu machen. Das sehe ich als unser Anliegen aus den anderen Perspektiven. Uns gegenseitig zu helfen und zu erklären, wie wir das tun können, uns abzuholen, mitzunehmen und zu erinnern, uns gegenseitig zu beschützen.
Du hast eben von deinen Nahtoderlebnissen, du hast sie erwähnt, haben die sich durch Unfälle oder Krankheiten, wie haben sich die ergeben?
Ich hatte sehr, sehr viele Krankheiten in diesem Leben. Enorm. Dass ich noch in diesem Körper verweile, ist ein pures Wunder. Und lebensbedrohliche Krankheiten. Mein Leben begann bereits so. Wie ein Leben zwischen den Welten, zwischen Leben und Tod. Und immer wieder geschahen die Wunder, dass ich doch noch bleiben sollte. Es ist ein Mysterium.
Hast du dich mit Sterbebegleitung befasst? Also, was ist da, oder was für eine Ausrichtung ist da gut, wenn man mit einem Menschen ist, der stirbt?
Ich denke, es ist einfach schön, wenn wir da sind bei jemandem und diesem Menschen die absolute Würde geben, in den letzten Momenten, in denen dieser Körper bewohnt wird. Und nicht an Haftung kreieren. Nicht über materielle Dinge sprechen, sondern alles tun, um das Loslassen ganz einfach möglich zu machen. Den Raum öffnen, die Wesen rufen, die uns helfen können, auch wenn wir keinen Namen dafür haben. Wir können das einfach tun. Wir können beten und Mantren sprechen, wir können die Engel rufen, die Heiligen, die Meister, die Gurus, Buddhas. All diese Energien erscheinen, wenn wir sie rufen. Wir sind immer verbunden mit einem unvorstellbaren Informationsnetz. und interagieren telepathisch. Wenn wir rufen, erscheint das Wesen. Das ist meine Beobachtung. Wenn wir aus tiefem Herzen dieses innere Rufen vollziehen, werden wir gehört. Und das können wir für den Sterbenden tun und einen Schutzraum schaffen, dass dieser Mensch leicht sein Körperkleid loslassen kann, aufsteigen kann, sich befreien und in die höchsten Ebenen Gnade erfährt für das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist in diesem Leben, in den letzten Momenten Versöhnung kreiert. Das bedeutet auch nicht Anhaftung. Nicht an Groll festhalten, an Schmerz, an Vorwurf, an Urteil, an Abgrenzung, sondern Versöhnung. Dann können wir leichter aufsteigen. Ich denke, darum geht es. Und wenn wir das praktizieren, wird etwas geschehen. Wir helfen und unterstützen. Und dann erfahren wir von dem Menschen, der seinen Körper verlassen hat, eine Dankesgnade, dass wir den Weg bereitet haben mit der Seele zusammen.
Bekommt der Mensch das immer mit, auch wenn er jetzt einmal körperlich nicht mehr ansprechbar ist?
Mhm. Ja, es geht dann in eine telepathische Kommunikation über. Wir wissen von sehr, sehr vielen Menschen, die im Koma lagen, dass sie alles mitbekommen. Entweder direkt oder aus einem anderen Raum heraus.
Ist es gut, die Trauer, wenn jemand gestorben ist, voll zu fühlen?
Natürlich sind wir Menschen und wir trauern eigentlich, dass wir diese Ebene nicht mehr teilen, aber wir können uns auch einfach freuen. Jemand ist in seine Absolutheit gegangen. Das ist Glückseligkeit. Oft ist es so, dass die, die den Raum verlassen haben, durch die Trauer der Hinterbliebenen zurückgehalten werden, in ihre volle, ganze Wahrhaftigkeit zu gehen oder ganz und gar aufzusteigen. Somit schenken wir, wenn wir nicht trauern. Wir kennen das aus anderen Kulturen, wo die Menschen in Weiß gekleidet sind oder feiern, dass jemand dieses Leben überwunden hat.
Ist ja in unserer Kultur auch ein bisschen so oder war so, dass erst ist die Trauerfeier und dann wird vielleicht zusammen gegessen und dann wird die Stimmung schon lockerer und, ja, und freudiger vielleicht sogar. Ne?
Ja, ich habe es sehr schwer erlebt in unserer Kultur. Sehr endgültig. Sehr absolut.
Für manche Menschen ist es auch viel schlimmer, wenn jetzt ein junger Mensch stirbt, ein Kind zum Beispiel, also wenn die Eltern die Kinder nicht überlegen, rührt das aus Identifikation her?
Aus Nichtwissen, denke ich. Manche Menschen möchten nur einen Moment hier etwas erfüllen oder kreieren oder die Atmosphäre spüren. Wir haben alle große, weise Verabredungen miteinander. Und alles ist voller Weisheit. Auch der Moment, in dem wir unseren Körper verlassen. Natürlich wünschen wir jedem Menschen, dass er ein erfülltes, langes Leben hat. Es Es ist sehr schwer, das zu verstehen. Ich denke, es hilft uns, wenn wir über diesen irdischen Raum hinausdenken können, hinausfühlen können und das erfahren, dass es keinen Tod gibt. Und das ist die Entscheidung des jeweiligen Menschen, der Seele war, vielleicht früh zu gehen, andere Erfahrungen zu machen oder auch die Familie aus einer anderen Dimension zu begleiten. Wir fühlen uns so getrennt davon, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Räume durchdringen sich mit unserem wunderbaren Geist, können wir das herstellen.
Ich habe es vor Jahren erlebt, dass eine junge Mutter, noch also unter 30 Jahre alt, die auch zwei kleine Kinder hatte, an Krebs gestorben ist. Und das war dann für die war es besonders schwierig, das loszulassen, weil das natürliche Bestreben des Körpers, für die Kinder zu sorgen, das wollte einfach, das war unheimlich schwer aufzugeben.
Mhm. Ja. Das Leben ist sehr herausfordernd. Wenn wir genau untersuchen, warum etwas so geschieht, können wir Frieden damit finden. Vielleicht wollten die Kinder genau diese Erfahrung machen, auf sich angewiesen zu sein, ein gewisses Verlassenheitsgefühl zu erfahren. Ich erlebe, dass die Seelen innere Absprachen haben. Schenk mir diese Erfahrung, ich bitte dich darum. Und du schenk mir diese. Wir wollen etwas erfahren, auch wenn das schmerzhaft ist. Wir brauchen oft unsere Eltern oder Familie, um uns ein gewisses Erfahrungsfeld zu hinterlassen, in uns hineinzugeben durch die Gene. Und dann geht es darum, genau diese Erfahrung zu erlösen, sie lichtvoll werden zu lassen. Wir sind dann kompatibel für einen jeweiligen Schmerz auf der Erde und können diesen erlösen. Wenn wir diese schmerzhafte Erfahrung nicht gemacht hätten, würden wir nicht erlösen können, weil wir gar nicht die magnetische Kraft dazu hergestellt haben, weil wir nicht wissen, was das bedeutet, die Mutter zu verlieren. Oder eine Mutter, was es bedeutet, die Kinder loszulassen. Wenn ich hinter diese äußere, schmerzhafte Erfahrung blicke, erscheint Weisheit.
Kannst du nochmal den Unterschied erklären aus deiner Sicht zwischen so einer herausfordernden Erfahrung, sie erlösen und eben sie nicht erlösen und vielleicht darum auch wieder erleben müssen? Wo ist genau der Unterschied?
Wir haben in gewisser Weise immer die Wahl. Wir sprachen davon, wir haben die Wahl, über Schmerz zu lernen oder über Liebe. Und diese schmerzhaften Erfahrungen, wir alle haben schmerzhafte Erfahrungen gemacht, mit ihnen in Versöhnung treten, mit ihnen liebevoll werden, dann erscheint das, was dahinter steht, was das durchblickt, es erscheint immer mehr Transzendenz. Wir können das über Meditation, über Gebet, über Hingabe erreichen, über das einfache Wissen, dass es zu etwas gedient hat, dass es etwas eröffnen wollte. Und dann entfaltet sich das Geheimnis. Wenn wir dieses Geheimnis dann verstehen, verstehen, fällt es uns leicht, das anzunehmen. Wenn wir es annehmen, kann es sich durchleuchten. Wir sind dann nicht mehr gefangen in dem Erfahrungsraum. Wir befreien uns von diesem karmischen Rad, in dem wir gewisse Module immer wieder und wieder durchnehmen, bis wir sie vollkommen erlöst haben. Wir alle sind in gewisser Weise Bodhisattvas. Wir möchten Erfahrungsräume durchleuchten. Das ist dieser innere Seelenauftrag, Schicksalsschläge zu durchleuchten, Krankheiten, Verluste, nicht in der Anhaftung zu bleiben. Wir finden das in allen spirituellen Kulturen wieder, diese Weisheit.
Es wird ja auch schon mal berichtet, dass Menschen zwar sterben, aber irgendwie nicht richtig weggehen können. Also, dass sie sich quasi nicht im Ganzen auflösen, sondern irgendwie noch bleiben. Ja, ist das möglich?
Ja, Teile von uns können gehen. Wir können mit Teilen nicht mehr hier vorhanden sein. Ich denke, da ist dieses Annehmen sehr wichtig von unserem Lebensweg. Versöhnung mit der Erde zu finden. Dem Leben auf der Erde, was für uns nicht sehr einfach war. Aber wir haben es so kreiert als Menschheit. Wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen, ist es voll von Gewalt und Aggression, von Kriegen, Ungerechtigkeit, Morden, Vergewaltigung. Ein Horrorszenario. Und für viele Seelen ist das, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, wieder auf der Erde zu verweilen und diesen Körper einzunehmen, eine große Herausforderung. Denn alle Erinnerungen sind da. Alles ist präsent. Zeit existiert nicht linear. In uns existiert jede Erfahrung aus jedem Moment unseres existenziellen Seins. Und unsere Zellen erinnern sich. In Bereichen unserer Körper ist dieses und jenes gespeichert. Hier ein Dolchstoß, da eine Anklage, ein Messerhieb oder eine Guillotine. All das ist da. Ein Scheiterhaufen, eine Ungerechtigkeit, ein Zerwürfnis, diese Erinnerungen sind vorhanden. Und dadurch ist es für manche Wesen enorm unbequem, mit diesem Körper zu sein. Sie sehnen sich zurück und in der Todeserfahrung ist dann die Sehnsucht das Entscheidende. Und sie können dann nicht mehr aus Angst, hier auf der Erde zu sein, dieses Leben ganz und gar einnehmen. Ich kenne all diese Zustände und es ist sehr, sehr viel Hingabe nötig, das zu überwinden. Aber meine Erfahrung ist, dass hinter allem ein großer Raum der Erleuchtung steht. Und wir diesen in jede Erfahrung hineinbringen können.
Die Erinnerung an Erfüllung, die auch jeder Mensch erlebt, zeitweise an Glück, an Glückseligkeit, die ist genauso da.
Ja, das ist unsere Sehnsucht. Ja, und diese Todessehnsucht ist natürlich das Wissen um den ewigen Raum, in dem die Erfüllung immer fortwährend vorhanden ist. Ich glaube, dass es, wenn wir diesen Körper haben, darum geht, diese Erfüllung hier zu leben und sie miteinander zu teilen, einander diesem großen Licht und diesem Erwachen zu dienen. Hier auf der Erde das himmlische, ewige Schöne erscheinen zu lassen, den Himmel auf die Erde holen. Wenn wir das Kollektiv zu unserer Intention machen, wie gut könnten wir auf der Erde leben. Wir können das schaffen, wenn wir alle zusammengehen.
Mein Gefühl ist auch, dass die Menschen von ihrer Natur eigentlich viel schöner und friedlicher zusammenleben könnten. Von ihrem Potenzial her. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja, es muss immer Schwarz und Weiß geben, sonst es muss immer Gut und Böse, oder wenn man urteilen will, geben, weil sonst wird sich das Gute gar nicht zeigen, was, wenn das andere nicht da ist.
Es gibt hinter diesem dualen Raum eine non-duale Ewigkeit. Und wenn wir die hier leben und verkörpern, erscheint dieses non-duale Ewige durch uns. Und die Charakteristik dessen ist Friede, ist diese Schönheit. Wir können diesen dualen Raum durchdringen mit unserem Bewusstsein. Wir halten uns dann nicht mehr in diesem Vordergründigen auf. Und wir strahlen das aus als Nahrung.
Du bietest ja nicht jetzt nur oder überhaupt, ich sag mal, leere Gruppen an, also wo es einfach um nichts geht oder um Erwachen nur, oder, sondern da geht es ja auch um Inhalte. Also deine Veranstaltungen haben verschiedene Überschriften, das heißt auch thematische Ausrichtung. Ja, kannst du da ein bisschen drüber sprechen?
Ich möchte Impulse dieser Liebe in viele Lebensbereiche hineingeben. Gerade komme ich von dem Retreat Erfüllung in der romantischen Liebe. Und mein Anlass, unterschiedliche Themen zu wählen, ist daraus entstanden, dass wir alle Bereiche, die wir als Erfahrungsraum in uns tragen, in diese Erleuchtung bringen möchten. Romantische Liebe, Erfolg, das Leben miteinander. Heilung kreieren. Heilung bezieht sich für mich als adäquat mit dem Begriff Erleuchtung. Wir erleuchten unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper. Dadurch entsteht auch Heilung. Befreiung von Enge, von dem, was wir als Krankheit verstanden haben. Und durch diese Themen fühlen sich Menschen angesprochen oder berührt. Es ist einfacher, den Fokus zu finden, der immer wieder in dieser unendlichen Kraft der Liebe, des Einsseins, des Lichts, der Stille mündet.
Also es geht um unterschiedliche Themen, aber ja, es passiert viel mehr als nur über bestimmte Themen zu sprechen.
Es geht immer um diese Erleuchtung, einen Bereich zu durchleuchten. Und jedes Thema als Hülse zu sehen, was wieder gefüllt wird mit dieser Glückseligkeit, die wir darin möglicherweise vermissten. Oft brauchen wir Werkzeuge oder Inspirationen, um das tun zu können.
Mit romantischer Liebe ist immer die Liebe zwischen Mann und Frau gemeint. Mhm. Oder auch zwischen Frau und Frau, ja. Mann und Mann.
Mhm. Ja, und auch das durch Zeit und Raum. Auch hier haben wir natürlich viele Erfahrungen gemacht. Und Menschen fühlen diese Erfahrungen, können sie aber oftmals nicht verstehen. Warum wiederhole ich bestimmte Dinge immer und immer wieder? Auch ist diese Erwartung so groß, was der Mensch an unserer Seite in unserem Leben kreieren soll. Wenn wir uns selbst nicht in diese Liebe, in dieses Erwachtsein gebracht haben, ist es schwierig, das von jemandem zu erwarten. Ich glaube, dass alles über einen Magnetismus kreiert wird. Wir können nur das empfangen, was wir selbst in uns tragen. Ich möchte es auch befreien, dass die Menschen glücklich leben können, die Liebe heilen. Es gibt so viele gebrochene Herzen. Es möchte Heilung sein in diesem Raum der romantischen Liebe. Befreiung. Wir müssen nicht mehr suchen. Wir finden einfach. Es geschieht einfach. Alles, was wir suchen oder ersehen, wird nicht geschehen. Weil die Energie des Suchens sich fortsetzen wird. Wir werden suchen und suchen und suchen. Wenn wir die Energie des inneren Glücks, des Erwachens, des Findens, des Einsseins einnehmen, wird alles geschehen.
Aber versprechen kann man das im Grunde nicht, weil das Leben spielt, wie es spielt. Für den einen so und für den anderen anders.
Wir sind erfüllt. Das Wichtigste ist die Erfüllung. Wie die Form dann auch immer sein wird.
Also ob man alleine für sich Erfüllung findet oder mit seiner Katze oder mit seinem Partner, das sind dann nur die äußeren Formen.
Ja. Wir können nichts erzwingen. Wenn wir das versuchen, wird sich uns alles entziehen. Weil wir können es in uns erschaffen, heilen, verschönen, durchleuchten.
Ist es auch hilfreich, Vorstellungen fallen zu lassen, die man vielleicht hat von einem möglichen Partner oder einer Partnerin?
Unbedingt. Die Enge loslassen. Die Erwartung. Die Traurigkeit, die Leere, all das. Ich denke, dass diese Themen in gewisser Weise Hüllen sind. Es geht dabei eigentlich darum, dieses wirklich innere Großartige zu leben, was wir sind. Zu erwachen aus diesem engen Raum der Dualität in ein großes Feld von Schöpfung.
Gibt es in deinem Leben auch romantische Liebe?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass wir vollkommene Erleuchtung erfahren können in diesem Feld der romantischen Liebe. Und dass dieses sich einander hingeben ein ganz großes Geheimnis ist. Eine Offenbarung. Wenn wir es auf vollkommene Art und Weise der Spiritualität kreieren. Nicht auf den begrenzten Ich-Verständnis oder dem Erwartungsraum. Da kann es pure Glückseligkeit sein. Ja, es ist ein sehr schönes Seminar und es kreiert sehr viel, viel Glück. Die romantische Liebe ist einfach eine Herzensenergie, eine Zartheit in uns, ein Vertrauen und sehr nahe an dem Feld, was wir göttliche Liebe nennen. Aber es geht auch darum, das zu durchleuchten, besser zu verstehen, hineinzuwachsen, dass wir in dieser vollkommenen Großartigkeit leben können und uns selbst nicht aufhalten.
Wie entsteht Intimität?
Ich glaube, dass wir uns sehr oft schon zutiefst kennen. Und natürlich auf der Seelenebene ohnehin. Dort kennen wir uns durch und durch. Dieses sich berühren können als romantisches Paar schmelzt das körperliche Sein mit dem göttlichen Sein, der Vereinigung zusammen. Und dadurch entsteht, denke ich, diese Intimität. Durch diese körperliche Nähe und Berührung erinnern wir uns an die ganz frühen Momente in diesem Körper. Durch die Nähe unserer Mutter oder unserer Eltern. Und was dieses die erste körperliche Erfahrung von Nähe. Und dieses bringen wir in ein Feld von Vertrauen, von Schönheit, von Größe, wenn wir diesen erleuchteten Raum erschaffen. Wir heilen uns dann auch von Erfahrungen, die in unserer Kindheit nicht so positiv gelaufen sind. Ich glaube, wir sollten lernen, die romantische Liebe zu erleuchten. Uns nicht mehr diese Verletzungen und Verletzungen zu fügen. Von Betrug, Vertrauensbrüchen, Verneinung, Verlassensein und alledem. Auch hier sollten wir ein neues Feld von Ehrlichkeit erschaffen. Achtsamkeit, Aufrichtigkeit, und neben der romantischen Liebe eine Seelenliebe entwickeln, die tiefe Achtung ist, egal was geschieht, auch wenn ein romantisches Paar sich einmal wieder trennen wird. Es gibt etwas, was weit darüber hinausgeht. Wir sind dann Seelenfreunde oder Seelengeliebte, die über diese romantische Liebe hinausgehend Vertrauen zueinander haben oder sich einander Schutz oder Freude geben können. Dieses Feld der romantischen Liebe möchte sich auch transformieren und erweitern.
Geht das auch einseitig von einer Seite? Also wenn ein Mensch sich so ausrichtet, wie du es jetzt beschreibst, aber der andere vielleicht genauso bleibt, wie er immer war, funktioniert das auch dann?
Es ist schon sehr schön, wenn wir uns gegenseitig mitnehmen und auf Augenhöhe sein können. Ich denke, dass der Fakt, dass wir Energie sind, auch den geliebten Menschen mit anheben wird, wenn wir uns auf den Weg gemacht haben. Wenn wir nebeneinander einschlafen und aufwachen, liegen wir in einem Energiefeld von möglicherweise 8 oder 9 Stunden in einem Raum. Unsere Energiekörper interagieren und korrespondieren miteinander. Es geht nicht nur über die Worte oder über das Tun, sondern auch über einen energetischen Austausch in einer Beziehung, dass wir miteinander einen Weg gehen, der größer.
Möchtest du noch was zu den anderen Themenbereichen sagen, die du anbietest?
Es gibt auch ein Seminar, das nenne ich Erleuchtung, erleuchteter Erfolg. Auch hier geht es mir darum, diesen Erfolgsbegriff, wie er ursprünglich geprägt wurde, aus einer gesellschaftlichen Betrachtung in ein transzendenteres Feld zu bringen. Auch dieses Seminar mündet darin, dass wir Erfolg ohne Anstrengung kreieren. Dass es um einen Seelenerfolg geht. Nicht, dass wir äußerlichen Erfolg angehaftet leben sollten, sondern unseren inneren Erfolg leben. Und der wird uns zu dem eigentlichen Erfolg führen. Und das ist etwas ganz anderes, dieses erfolgreiche Leben bezieht sich dann auf einen Fluss, der durch uns strömt, der sich einfach ausdrückt, der sich speist, ohne dieses Gehetztsein, Angestrengtsein und ohne diese Entfremdung. Erfolg erfolgt aus etwas, was aus einer anderen Ebene heraus geschehen ist. Wir alle möchten, dass es widerstandslos in die Welt geht, was wir mitteilen möchten. Aber oft verhaften wir uns an den Ergebnissen. Das ist dann eher schwierig für unseren Seelenerfolg. Weil wir mit unseren Gedanken enge Räume schaffen. Der Erfolg braucht Raum, unsere Größe, unser Vertrauen. Ich versuche, die Themen unseres Lebens durchleuchten und neu aufzuladen. Wohlbefinden darin zu schaffen. Befreiung. Und aufzudurchleuchten, warum Menschen so leiden. Abgeschnitten oder diese karmischen Erfahrungen, die Enge bedeuteten, im Körper dann zu heilen, zu verstehen, sich selbst anzunehmen, sind Schlüssel. Und des Weiteren biete ich die Heilausbildung an, eine Jahresausbildung, in der wir immer mehr Kräfte bekommen, für uns selbst einen Raum der Güte zu erschaffen und auch für andere. Diese Energie baut sich allmählich auf. Es geht mir nicht darum, dass wir alle Heiler werden, sondern eher darum, dass wir alles heilen tun. Wir sprachen von einem Bäckermeister, von einem Straßenfeger, von einem Töpfer. Und all das möchte gefüllt sein mit dieser inneren Zufriedenheit, mit diesem inneren Glück, mit dieser heilenden Vibration, die wir in uns erzeugen können. Das ist sehr schön. Und ich sehe, wie die Menschen wachsen und sich verändern, aus einem anderen Ewigen genährt werden, nicht mehr suchen müssen, sondern ankommen. Dann gebe ich auch ein Retreat, das sich inneren Frieden und Erleuchtung nenne. Ein purer Gedanke, sich der Erleuchtung hinzugeben. Aber immer wieder sind all diese Themen nur Hülsen, nur innere Begegnungen mit unserem Selbst und unserer Größe.
Hürden für?
Äußere Hülsen, die uns dahin führen, in diesen erleuchteten inneren Raum, den jeder in sich trägt, den wir erwecken können. Egal von welcher Richtung wir kommen, romantische Liebe, Erfolg, innerer Frieden, das spielt keine Rolle. Es alles mündet in diesem Ozean aus innerer Glückseligkeit.
Ja, schön.
Ich danke dir sehr, lieber Sito, für deine großartige Arbeit. Sehr viel Dankbarkeit. Die Menschen dürfen mich finden über diesen Moment. Das macht mich sehr dankbar.